Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe, zur brandneuen Ausgabe vom Lagebild. Heute in etwas abgeschwächter Personalbesetzung. Warum? Weil wir die Gelegenheit bekommen haben, kurzfristig einen der führenden Köpfe in der Debatte um die Ukraine-Hilfen vors Mikrofon zu bekommen. Peter und ich begrüßen heute im LVU niemand geringeren als Anton Hofreiter und mit ihm sprechen wir gemeinsam über die Zukunft unserer Verteidigungspolitik. Jetzt aber geht's erst einmal los mit, wie gewohnt,
Meldung.
In der Meldung möchten wir über ein hochaktuelles Thema sprechen, das einigen von euch offenbar ganz stark unter den Nägeln brennt. Die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung von US-Waffen in der Ukraine. Das teilte US-Präsident Joe Biden nämlich vor wenigen Tagen offiziell mit. Was bedeutet das nun genau für den weiteren Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine? Zum einen scheint es zumindest so zu sein, dass Selenskyj davon alsbald Gebrauch machen will. Denn der erste Angriff weit in russisches Staatsgebiet hinein soll bereits in wenigen Tagen stattfinden. Zum anderen befürchten viele Experten, dass dies zu einer neuen Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg führen könnte. Denn spätestens durch das Heranziehen von nordkoreanischen Soldaten ist deutlich geworden, dass auch Russland in diesem Krieg herbe Verluste hinnehmen musste. Durch das Einsetzen von Langstreckenraketen wird nun auch weiterhin mehr Druck auf Russland ausgeübt. Wenn dort die ersten Angriffe auf die zivile Infrastruktur erfolgen sollten, dann verändert dies auch die Art der bisherigen Kriegsführung seitens der Ukraine. Alles in allem steht nämlich fest, die Ukraine steht an den Fronten aktuell in einer eher defensiven Lage. Was die Reichweitenbeschränkungen angeht, fragt man sich übrigens auch, inwieweit diese Freigabe seitens Biden mit Trump abgesprochen ist. Denn kürzlich trafen sich die beiden im Weißen Haus zu Gesprächen und außerdem könnte dies den Druck auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weiter erhöhen.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Julia und Aaron sind nicht dabei, aber wir haben einen ganz besonderen Gast, einen der Fachleute bei den Grünen für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Bei uns ist Anton Hofreiter heute. Lieber Herr Hofreiter, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, danke für die Einladung.
Wir wollen mit Ihnen gerne sprechen. Es hat sich viel getan. Wir haben einen neuen Präsidenten in den USA, der zwar erst im Januar übernimmt von Joe Biden, aber der schon klargemacht hat, wer ihn sicherheits- und verteidigungspolitisch berät, wer sein Verteidigungsminister wird. Aus Ihrer Sicht, was heißt das für uns in Deutschland und in Europa, gerade vielleicht auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine?
Für mich bedeutet das, dass endgültig der Zeitpunkt gekommen ist, wo Europa sicherheitspolitisch und friedenspolitisch erwachsen werden muss. Es kann nicht sein, dass in einem der reichsten Kontinente der Welt, wenn es hier ein Sicherheitsproblem gibt, den meisten Politikern nichts anderes einfällt, als wie zu fragen, was macht eigentlich Washington? Das bringt uns in eine viel zu große Abhängigkeit. Selbst wenn wir jetzt von heute auf morgen alles richtig machen würden, brauchen wir Zeit. Das heißt, man muss Art von Gespräche mit der Trump-Administration finden. Jetzt gibt es da sozusagen sehr, sehr unterschiedliche Signale bei seiner Personalpolitik. Rubio mag in vielen nicht unsere Meinung teilen. Rubio ist in mancher Hinsicht ein klassischer Republikaner, wenn es um China und Russland geht. Wenn man sich allerdings den Justizminister, der vielleicht nicht direkt dafür zuständig ist, aber anschaut, dann ist er eher pro-russisch. Wenn man sich die wahrscheinlich ernannte Geheimdienstkoordinatorin anschaut, dann ist die auch tendenziell pro-russisch. Das heißt, ich glaube, wir wissen noch nicht, vielleicht, oder meine Vermutung ist auch, Trump weiß es überhaupt noch nicht, am Ende in welche Richtung es geht. Und ich glaube, was wir sehr deutlich machen müssen, ist, dass wenn die Ukraine noch stärker in Bedrängnis gerät, wenn Putin noch stärker wird, lässt ihn das wie einen Verlierer darstellen. Und ich glaube, wenn es eine Konstanz in der Persönlichkeitsstruktur von Trump gibt, ist dann diese, dass er nicht wie ein Verlierer dastehen will.
Wenn wir jetzt mal den Blick auf unsere, ich sage jetzt erstmal auf unsere eigene verteidigungspolitische Lage werfen, Herr Hofreiter, die ehemalige Trump-Administration hat von Deutschland konsequent 2% des BIP gefordert. Man hört jetzt aus Washington und aus dem republikanischen Lager, dass es wohl jetzt eher eine Forderung an Deutschland von 3% geben wird. Wie sehen Sie die ganze Entwicklung?
Also mit den 100 Milliarden Sondervermögen haben wir schon einiges erreicht. Aber ich meine, wenn wir insgesamt uns die Lage betrachten, müssen wir natürlich viel mehr investieren in Sicherheit. Und wir brauchen eine deutlich engere europäische Kooperation. Und wir brauchen einen klugen, erweiterten Sicherheitsbegriff. Denn wir leben in Zeiten von weaponizing everything. Also man kann auch schlecht modernes militärisches Gerät herstellen, wenn man keine Halbleiter hat, wenn man keine seltenen Erden hat, wenn man keine vernünftige Stahlproduktion hat. Und deshalb, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld fürs engere Militärische, aber wir brauchen auch einen klugen, erweiterten Sicherheitsbegriff. Auch wenn ich dran denke, dass Deutschland im Grunde die Logistikdrehscheibe in Europa sein sollte. Und Experten haben mir mal die Zahl genannt, 4.000 militärisch relevante Brücken lasten keine 100 Tonnen mehr ab, was bedeutet, dass man sehr viel Gerät darauf nicht mehr verschieben kann. Das heißt, wir müssen nach dem Unterinvestment in Infrastruktur, in Cybersicherheit, im ganzen Bereich der Bundeswehr, da auch in der ganz klassischen harten Ausrüstung von Munition bis Panzer, müssen wir einfach deutlich, deutlich mehr investieren. Und wir müssen deutlich enger auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Nämlich diese Kleinstaaterei, die wir auf europäischer Ebene betreiben, können wir uns nicht mehr leisten.
Jetzt haben Sie ja gleich so einen Deep Dive mit uns gemacht, Stichwort Military Mobility als eine der zukünftigen Herausforderungen, die weit hinausgehen über die breit diskutierten Fragen Personalmangel in der Bundeswehr, Material und Gerät. Ich erlaube trotzdem, mir nochmal einen Schritt zurück zu machen. Jetzt sind wir ja selbst in einer Situation, wo wir noch nicht so richtig wissen, wie sich die deutsche Politik ausrichten wird, weil wir neu wählen in Deutschland Ende Februar. Einen neuen Bundestag, voraussichtlich Ende Februar mit einer dann neuen Bundesregierung. In der Vergangenheit, zumindest meine Lesart, war es ja doch eine Stärke deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, dass wir unabhängig davon, wer regiert hat, auch ein hohes Maß an Kontinuität hatten gegenüber unseren Bündnispartnern und in der Grundausrichtung, also Westbindung und so weiter. Sehen Sie da eine Herausforderung oder sagen Sie, na gut, jetzt geht's eigentlich nur darum, wer es künftig macht, aber wir haben so ein paar Pflöcke eingeschlagen, das werden wir in der Richtung schon fortsetzen?
Ich sehe da durchaus eine Herausforderung, weil ich unter dem Druck der Wahlergebnisse von AfD und BSW, die ja im Kern beides Verbündete unserer Gegner sind oder eigentlich muss man sagen unserer Feinde, wenn man an Russland denkt und ich benutze da bewusst das Wort Feind, nämlich Russland hat sich ja im Kern drei strategische Ziele gesetzt, die Ukraine wieder zu erobern, um wieder ein Empire zu werden, zweitens Demokratien an seinen Grenzen zu zerstören, weil Putin wie alle Autokraten Angst vor der eigenen Bevölkerung hat und drittens die Protagonisten oder die Garanten der regelgebundenen Ordnung, nämlich die Europäische Union und die NATO, zu spalten und zu schwächen, im Idealfall zu zerstören. Und eines seiner Werkzeuge ist, die Verbündeten an die Macht zu bringen. Und das sind halt AfD und BSW. Und ich sehe unter dem Druck dieser Wahlergebnisse schon Leute schwanken und zögern, wenn ich mir anschaue, was die SPD in Brandenburg so von sich gibt, wenn ich mir anschaue, was die CDU in Sachsen so von sich gibt, glaube ich, wird es schon eine Herausforderung. Und ich halte es für absolut wichtig, dass die demokratischen Parteien auf Bundesebene da eine klare Sprache und einen sehr, gerne einen harten Wahlkampf, aber einen sehr persönlichen, anständigen Wahlkampf miteinander haben.
Muss man dann nicht für den Wahlkampf sagen, die Wahrheit ist den Menschen zuzumuten? Also ist es dann klug, sich hinzustellen, wie der Kanzler es ja jetzt auch gemacht hat, und zu suggerieren, Sozialpolitik und mehr Investitionen in Sicherheit, Freiheit und Verteidigung, man muss sich keine Sorgen machen, das wird schon alles irgendwie funktionieren? Oder ist nicht auch diese Politik, die durchaus ja auch die letzte CDU-geführte Regierung gemacht hat, wir lösen die Probleme, indem jeder in irgendeiner Form Berücksichtigung findet, an ein Ende gekommen und wir müssen priorisieren?
Ich glaube, wir müssen priorisieren, aber wir müssen auch mit uns selbst ehrlich sein. man kann über die Schuldenbremse so oder so diskutieren. Und ich glaube, es ist eine völlig unterschätzte strategische Stärke von Deutschland, dass wir mit ganz großem Abstand das am wenigsten verschuldete Industrieland sind. Wir haben nur 60% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden. Aber diese Stärke muss man dann in Umbruchszeiten auch bereit sein einzusetzen. Und ich glaube, wir leben gerade in einer ganz krassen Umbruchzeit, technologisch. Wir müssen in Infrastruktur investieren. Wir Friedenspolitik, Sicherheitspolitik, ganz krasse Umbruchszeiten. Und ich glaube, wir müssen mehrere hundert Milliarden Euro, wenn man von Military Mobility über Bundeswehr bis zu dem Punkt Weaponizing of Everything, wenn man sich anschaut, Halbleiter, du wirst keine militärische Ausrüstung ohne ausreichend Halbleiter haben. In diesen Zeitpunkten, glaube ich, wird die Bundesrepublik die nächsten 5 bis 10 Jahre massiv investieren müssen und danach dann auch die Verschuldung wieder zurückzuführen, um weiter diese strategische Handlungsfreiheit zu haben. Aber da wir es jetzt zum Glück in dem Punkt haben, müssen wir sie, glaube ich, auch einsetzen. Nämlich sonst wäre das in dieser schwierigen Zeit ein Verschenken von einer wirklich ganz grundlegenden strategischen Stärke.
Wie groß halten Sie das Risiko, Herr Hofreiter, dass ein President-elect Trump sein Wahlversprechen tatsächlich einlöst und gemeinsam mit Wladimir Putin zu einem wie auch immer gearteten, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Frieden kommt über die Köpfe der Ukraine hinweg, dass dann in Deutschland so ein Dornröschenschlaf wieder droht einzutreten, nach dem Motto, naja gut, jetzt schweigen ja die Waffen, unter welchen Vorsätzen, egal, aber Hauptsache das Problem ist jetzt erstmal wieder weg vor unserer Haustür.
Ich halte das Risiko für ziemlich groß. Und wenn Putin strategisch richtig klug wäre, würde er auch den Waffenstillstand machen, dann weiter aufrüsten und dann den nächsten Unsinn anstellen. Das wäre aus seiner Sicht mit das Geschickteste, um den Westen wieder ein weiteres Mal zu täuschen und einzulullen. Und das halte ich für eine sehr, sehr große Gefahr. Und ich glaube, wir müssen endlich verstehen, dass sowohl China als auch Russland die beiden Regime wirklich sehr, sehr langfristige, grundlegende strategische Ziele hat, die Demokratien sehr, sehr grundlegend zu schwächen, wenn nicht in Teilen sogar zu zerstören.
Das fällt uns ja natürlich auch aufgrund unserer eigenen Geschichte und Erfahrungen sehr schwer, weil wir ja gelernt haben als Deutsche, dass man mit Kooperation im Zweifel viel weiterkommt. Ich habe Sie ja auch als Kollege im Bundestag erlebt. Ich hätte ehrlich gesagt damals nicht gedacht, dass Sie mal bei den Grünen die starke und mahnende Stimme für diese Themen sein werden.
Ich glaube, es ist viel im Umbruch. Ich kann es natürlich am besten beurteilen bei meiner eigenen Partei. Und ich, also in der Eigenwahrnehmung, und ich habe das ja schon öffentlich gesagt, ich schäme mich wirklich sehr, wie sehr ich das Handeln, die Interessen von Putin unterschätzt habe. Ich dachte in gewisser Hinsicht, der denkt vielleicht nicht so wie wir, aber ich habe ehrlich gesagt Russland einfach für einen Mafia-Staat gehalten, wo die Beteiligten sich bereichern wollen, schon eine Diktatur haben wollen, aber ihre Kinder nach New York schicken wollen, selbst an die Côte d'Azur, in der Schweiz Skifahren gehen und wenig so ideologisch-imperialistische Interessen haben. Aber wiederum aus einer anderen Sicht, aus jetzt einer grün-internen Sicht, ist es auch in gewisser Hinsicht eine konsequent linke Politik, was wir mit der Ukraine machen. Nämlich wir unterstützen den Schwächeren gegen den Stärkeren. Wir unterstützen die Demokratie gegen die Diktatur. Wir unterstützen den Angegriffenen gegen den Angreifer. Natürlich kann man das auch aus einer konservativen Sicht durchdeklinieren.
Ja, bis hin zu der Tatsache, dass die Sozialdemokraten die Kriegskredite im Ersten Weltkrieg mit dem Kampf gegen das imperialistische Russland begründet haben. Aber ich bin ganz dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass man das durchaus auch von konservativer Seite durchdeklinieren kann, die Unterstützung der Ukraine. Und das finde ich natürlich spannend, weil da eben auch vielleicht eine Schnittmenge liegt, die gerade für eine Konstante in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik dann ganz hilfreich sein kann.
Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, Herr Hofreiter, wenn es die Zeit noch gestattet. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal den Blick tatsächlich an die Front schweifen lassen. Wir haben in Deutschland jetzt die Diskussion, auch darüber ist ja, so sagt zumindest der Bundeskanzler, die Koalition zerbrochen, über die Ukraine-Hilfen. Was braucht die Ukraine wirklich? Braucht sie wirklich Milliarden Unterstützung jetzt in Form von monetären Mitteln oder braucht die Ukraine schlicht und einfach, das ist ja dann eher das, womit Christian Lindner momentan auch in der Öffentlichkeit auftritt, oder braucht die Ukraine Gerät, Waffen, Munition?
Die Ukraine braucht natürlich beides und wir brauchen das Geld, um dieses Gerät zu beschaffen, nicht um die 3 Milliarden, wo es da ja ging. Das war die Frage, haben wir im nächsten Jahr wieder 7 Milliarden Euro zur Verfügung, um militärische Ausrüstung für die Ukraine zu beschaffen? Nämlich, was Christian Lindner da macht, ist schon ein rhetorischer Trick. Natürlich hat er recht, dass die Ukraine massiv militärisches Gerät braucht. Aber das schenkt uns ja keiner. Und um dieses militärische Gerät zu beschaffen, brauchst du halt Geld. Und zwar, um es in ausreichender Anzahl zu beschaffen. Nicht, wie heißt es so schön? Quantity is a quality in itself. At least in war, aber auch in ganz vielen anderen Punkten brauchst du halt sehr viel Geld. Und deswegen ist es so eine bisschen bizarre Debatte zwischen Christian Lindner und Olaf Scholz. Olaf Scholz sagt, wir geben ihnen Geld, aber bei den Waffen, Christian Lindner sagt, ja, aber die brauchen Waffen, kein Geld. Aber wir werden diese militärische Ausrüstung nicht sozusagen von irgendjemand geschenkt bekommen. Und wenn wir ihnen das liefern wollen und in meinen Augen in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse und auch sogar in unserem ureigensten Friedensinteresse liefern sollten und müssen, dann brauchen wir halt Geld, um all die Dinge zu beschaffen. Das heißt, wir brauchen beides.
Und gleichzeitig die Genehmigung, damit wir die Geräte eben auch verschiffen können, die die Ukraine braucht.
Selbstverständlich. Und auch in meinen Augen den Ukrainern die Erlaubnis geben, dass sie ihre Waffen, die sie bei uns gekauft haben oder die wir ihnen gegeben haben, das sind dann ukrainische Waffen, auch so einzusetzen, wie es militärisch sinnvoll und notwendig ist, auch um die eigene Zivilbevölkerung zu schützen. Ich meine, es ist doch bizarr, dass man sagt, der Aggressor darf völlig ungestört seine Militärflughäfen einsetzen, um die Militärflugzeuge von dort zu starten, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Selbstverständlich ist es richtig, dass so ein Militärflugplatz zerstört wird. Das ist sogar einfach schlichtweg notwendig, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Und selbstverständlich muss das auch gestattet werden. Mit diesen roten Linien, die wir uns selbst aufmalen, sorgen wir nicht für Deeskalation, sondern wir ermöglichen Russland immer weiter zu eskalieren. Also sind bei uns zum Teil auch komplett die Begriffe durcheinander gekommen.
Vielen Dank. Ich glaube, unser Gespräch hat auf jeden Fall zur Klärung beigetragen und vielen Dank für Ihre Zeit, dass das geklappt hat und für die offenen und deutlichen Worte. Alles Gute für Sie, Herr Hofreiter.
Danke, danke Ihnen für die Einladung. Was Clausewitz schon wusste.
Der 20.11.1913 ist ein schwerer Schlag für das deutsche Offizierkorps, zumindest für die tanzwütigen Offiziere, denn das Tanzen war ähnlich wie das Reiten damals ein wichtiger kultureller Code, den ein deutscher Offizier natürlich beherrschte, um sich auf dem gesellschaftlichen Parkett stilsicher zu bewegen. 1913 erreichte der Tango Deutschland. Im Berliner Admiralspalast fand das erste Tango-Tanzturnier statt und die Deutschen waren begeistert. Nur einer nicht. Der Kaiser verbot an diesem Tag das Tanzen von Tango in Uniform wegen Unschicklichkeit. Ob die Offiziere damals beim Tanz auch ohne Uniform eine gute Figur machten, ist nicht überliefert.
Und das war das Lagebild für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback dalasst, wenn ihr uns eine Rezension schreibt, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt in der Podcast-App eures Vertrauens. Und vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Vielen Dank für das viele positive Feedback, was wir auch zu der letzten Folge wieder bekommen haben. Bleibt bitte genauso, bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche. Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform e.V.